herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, heute mit Jobst Heitzig. Jobst Heitzig leitet als promovierter Mathematiker und Komplexitätswissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung das Future Lab zu Spieltheorie und Netzwerken interagierender Agenten. Er forscht dort unter anderem zu Mechanismen für Kooperation, der Theorie dynamischer Systeme und komplexer Netzwerke und zur Umweltökonomie. Wir beschäftigen uns ja nun seit langer Zeit mit dem Klimawandel und diversen Theorien und Szenarien. Eins hat sich uns ganz klar gezeigt: Es ist komplex, dynamisch und auf mehreren Ebenen vielschichtig miteinander verflochten. Lieber Jobst, gleich meine erste Frage dazu: Kann vielleicht die Spieltheorie Licht ins Dunkel bringen?
Ja, vielen Dank, dass ihr mich hier habt. Die Spieltheorie, die ist ja so benannt, weil sie Situationen studiert oder analysiert, in denen es mehrere Akteure gibt, die in der Regel verschiedene Interessen haben, verschiedene Ziele verfolgen und die eben in gewisser Weise miteinander interagieren. Also die können unterschiedliche Dinge tun und das hat dann eben Konsequenzen. Und das Ganze ist ein wenig ähnlich wie in einem Spiel, wie zum Beispiel in einem Brettspiel, wo man verschiedene Arten von Zügen machen kann und wo die Spieler auch unterschiedliche Ziele haben. Beide wollen nämlich gewinnen. Und das ist insofern ein sehr geeignetes Werkzeug, um Situationen zu studieren, in denen Kooperation wichtig ist und in denen Kooperation aber nicht gleichzeitig automatisch passiert, weil zum Beispiel alle dasselbe Ziel haben. Ne? Wenn alle dasselbe Ziel haben, dann hat man häufig kein Kooperationsproblem, dann hat man vielleicht eher ein Problem der Koordinierung, die Arbeit aufzuteilen. Aber wenn die Akteure unterschiedliche Interessen haben, dann hat man ein Kooperationsproblem. Und beim Klima gibt es natürlich jede Menge Kooperationsprobleme. Es gibt die Frage, wie schützen wir uns vor dem Klimawandel, den wir schon nicht mehr verhindern können? Wie reagieren wir darauf? Da müssen alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden, die Kooperation erfordern. Ne? Zum Beispiel müssen Deiche erhöht werden und so weiter. Das sind alles Dinge, bei denen viele, viele, viele Leute beteiligt sind. Es müssen aber auch politische Maßnahmen ergriffen werden, nicht nur um sich an den Klimawandel anzupassen, sondern auch um weiteren Klimawandel zu verhindern. Und auch das ist ja ein Kooperationsproblem. Der ganze Politikbetrieb ist letztlich ein Kooperationsproblem, weil wir ja gemeinsam Entscheidungen treffen, die dann eben umgesetzt werden von der politischen Ebene, sei es Steuern einzuführen oder Subventionen zu machen oder für einen sozialen Ausgleich zu sorgen, bestimmte Techniken zu verbieten oder zu fördern. All das sind ja gemeinsame Entscheidungen und da treffen natürlich unterschiedliche Interessen von Verbrauchern, Haushalten, Firmen und so weiter aufeinander. Und man muss damit rechnen, dass die verschiedenen Akteure auch diese Interessen vertreten. In der Spieltheorie macht man häufig die Annahme, dass die Akteure vollkommen rational sind, in dem Sinne, dass sie ihre Interessen bestmöglich vertreten. Das heißt, dass sie die Situation vollständig analysieren und auch verstehen und auch die Interessen der anderen Akteure genau kennen, um dann zu überlegen, wie muss ich mich am besten verhalten, damit meine Interessen am besten zur Geltung kommen im Hinblick auf das, was die anderen Akteure vermutlich tun. Jetzt habt ihr gefragt nach Mustern. Es gibt sehr viele Muster, die in der Spieltheorie vorkommen. Das sind vor allem Muster, wie ich wechselseitig aufeinander reagiere. Häufig sind ja Interaktionen zwischen Menschen nicht einmalig, sondern sind wiederholt. Also zum Beispiel in meiner Nachbarschaft habe ich immer wieder meinetwegen eine Situation, die zwar nicht ganz genau gleich wiederkehrt, aber die doch irgendwie ähnlich wiederkehrt. Und deshalb kann ich natürlich aus dem Verhalten meiner Nachbarn zum Beispiel und meiner selbst, was in der Vergangenheit passiert ist, kann ich versuchen zu lernen und kann meine zukünftigen Entscheidungen, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe, daran anpassen, was ich über den Nachbarn gelernt habe, wie der wahrscheinlich sich verhält in bestimmten Situationen. Das gilt natürlich für Partnerschaften oder für Firmen im Arbeitsumfeld genauso. Das gilt eigentlich überall. Und das sind häufig Muster. Ja? Ein berühmtes Muster, was in der Spieltheorie zum Beispiel analysiert wird oder studiert wird, das kommt vor in dem sogenannten Gefangenendilemma. Ein Gefangenendilemma ist ein Spiel, was Situationen modellieren soll oder abbilden soll, in denen ich diametral entgegenstehende Interessen habe und denen ich aber nur durch gemeinsames Agieren beiden wirklich gerecht werden kann, wo aber jeder der Akteure einen starken Anreiz hat, den anderen ja sozusagen im Stich zu lassen oder zu betrügen. Und diese Art von Situationen gibt es im Alltag sehr viele. Natürlich sind die nicht ganz genau gleich, aber häufig haben sie ähnliche Eigenschaften, ne? Also man kann dann auch sagen, viele Dinge, die man gemeinsam tut, funktionieren eigentlich nur deshalb, weil man Vertrauen aufgebaut hat. Und das Vertrauen hat man dadurch aufgebaut, dass man in der Vergangenheit eben häufig kooperiert hat, obwohl man die andere oder den anderen eigentlich auch hätte über den Tisch ziehen können oder betrügen hätte können. Das hat man aber nicht gemacht, weil man ja auch weiß, dass man sich immer häufiger trifft im Leben. Und wenn ich jetzt einmal mich egoistisch verhalte und die andere Person ausnutze, dann fällt das in der Zukunft auf mich zurück, weil die andere Person darauf reagieren kann. Die hat dann gelernt, ah, mir ist vielleicht nicht zu trauen, deshalb kooperiert die andere Person vielleicht das nächste Mal nicht mit mir. Und diese Muster des Vertrauensaufbauens, wenn was schief geht, dann auch Vertrauen erstmal verlieren, den anderen vielleicht bestrafen, dadurch, dass ich erstmal auch nicht kooperiere für eine gewisse Zeit, bis ich dann wieder gutwillig der anderen Person sozusagen verzeihe und dann wieder anfange, wieder zu kooperieren. Diese Art von Mustern, die tauchen sehr viel auf in der Spieltheorie.
Das heißt, ihr spielt mehrere Szenarien durch, wie gewisse Faktoren sich in der Zukunft verstärken oder wie gewisse Szenarien in der Zukunft aussehen könnten, wenn das und das passiert.
Ja, das, was ich jetzt geschildert habe, das sind natürlich Erkenntnisse, die sehr stark Grundlagenforschung sind. Also die haben jetzt gar nichts mit ganz konkreten, ganz bestimmten Alltagssituationen zu tun, sondern die beschreiben eher eine ganze Klasse von ähnlich gearteten Situationen. Wenn wir jetzt wieder auf das Klima zurückkommen, da geht es ja zum Beispiel vor allem darum, dass man sich international darauf einigt, den Kohlenstoffdioxidausstoß zu verringern. Ja, da sind dann also die Spieler oder die Akteure. Das sind Regierungen oder wenn man annimmt, dass die Regierung jeweils die Interessen ihres Landes vertritt, dann kann man auch die Länder selber sozusagen als Spieler betrachten. Und da geht es dann um ganz konkrete Fragen. Zum Beispiel, unterschreibe ich einen Klimaschutzvertrag oder tue ich das nicht? Und wenn das jetzt 192 Länder, ungefähr so viele haben wir momentan, jeweils tun können oder nicht, dann habe ich ein ganz konkretes Entscheidungsproblem oder eben Spiel. Und dann kann man das eben zum Beispiel so studieren, dass man erstmal vereinfachend annimmt, jedes Land hat nur die Möglichkeit, entweder Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Auch wenn das in der Realität natürlich komplexer ist, nimmt man erstmal nur an, es gäbe die zwei Möglichkeiten und dann versucht man rauszufinden, welche Länder werden denn wohl Ja sagen. Das hängt davon ab, was sie eben davon erwarten, wer noch Ja sagt und was das dann bedeutet für den Klimawandel, aber auch für die Kosten, die auf das Land zukommen, weil sie Klimaschutz betreiben, der in diesem Vertrag, um den es dann geht, ausgehandelt wurde. Und das kann man ja beobachten. In der Vergangenheit wurden ja solche Verhandlungen schon mehrere Male getroffen. Seit ein paar Jahrzehnten gibt es immer diese COP-Konferenzen, Conference of the Parties, wo dann zum Beispiel auch mal das Paris-Abkommen tatsächlich unterzeichnet wird in 2015. Und das kann man analysieren in der Spieltheorie und kann man versuchen zu verstehen, warum bestimmte Länder mitgemacht haben, warum andere nicht mitgemacht haben. Da gibt es dann starke Überschneidungen mit der Politikwissenschaft natürlich. So ganz konkret mache ich das in meiner Forschung tatsächlich nicht, weil ich eben auch kein ausgebildeter Politikwissenschaftler bin, sondern wie das häufig ist bei Leibniz-Instituten, das PIC ist ja ein Leibniz-Institut, es gehört also der Leibniz-Gemeinschaft an, machen wir Grundlagenforschung mit Hinblick auf Anwendungen. Das heißt, wir kümmern uns häufig um eher theoretische Dinge, aber haben dann im Hinterkopf, dass die auch Auswirkungen auf die reelle Welt haben. Und das machen wir dann häufig in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern, wie zum Beispiel Politikwissenschaftlern, die dann gucken, wie das wirklich in der Realität aussehen könnte. Die also zum Beispiel tatsächlich einen Vorschlag machen, wie ein Klimavertrag aussehen sollte, damit zum Beispiel alle zustimmen können.
Du hattest gerade das Wort des Kooperationsproblems erwähnt. Das finde ich sehr spannend, weil ich habe das Gefühl, es liegt nicht nur an einem Kooperationsproblem, was wir Menschen untereinander haben, sondern dass wir als Spezies auch ein großes Kooperationsproblem mit unseren anderen MitspielerInnen im planetarischen Ganzen haben. Und da komme ich eigentlich schon auf unser nächstes großes Thema, die ein neues Verständnis von menschlichem und oder vom Miteinander von menschlichen und nichtmenschlichen Akteurinnen. Spielt das auch eine Rolle bei euren spieltheoretischen Untersuchungen? Also ein neues Miteinander, ein neues Kooperationsmiteinander, ein neues Gen, was wir alle brauchen, um mehr nicht nur untereinander, sondern auch im großen Ganzen zu kooperieren?
Ja, also in meiner Forschung oder der von meinem Lab beschäftigen wir uns tatsächlich auch mit solchen, man könnte sagen, ethischen Fragen. Das ist dann aber nicht mehr klassische Spieltheorie, denn in der Spieltheorie wird letztlich angenommen, dass alle Akteure ja rational sind, dass sie das Problem analysieren können intellektuell und dann aktiv Entscheidungen treffen können. Das ist natürlich für manche andere Spezies kann das sein, dass das so ist? Wissen wir nicht genau. Für viele andere Spezies ist es aber fraglich, ob das eine gute Annahme ist, eine realistische Annahme ist. Dennoch ist es natürlich so, dass man auch mit Tieren kooperieren kann. Also man kann schon auch in der Spieltheorie die Reaktionen von nichtmenschlichen Akteuren mit berücksichtigen, die muss man eben ein bisschen anders modellieren, wenn man also Biologe ist und weiß, wie bestimmte Spezies handeln, dann kann man natürlich diese Erkenntnisse der Biologie auch verwenden in einem spieltheoretischen Modell. Aber letztlich ist es ja so, wir als Menschen sind leider mittlerweile im Anthropozän, wo wir das Sagen haben, einfach, das ist, weil wir die Macht haben über alle. Wir haben die Macht an uns gerissen im Verlauf der Evolution. Zumindest sieht es momentan so aus. Ja, vielleicht kann auch die Natur die Macht wieder zurückerlangen. Aber momentan ist es doch wohl so, dass der Mensch weitestgehend bestimmen kann, was hier so läuft auf der Erde, um es mal so zu sagen. Und deshalb ist die Spieltheorie nicht das richtige Mittel, um diese Frage zu analysieren, sondern da muss man eigentlich in die Ethik, in die Moralphilosophie gehen. Das machen wir auch ein bisschen. Es gibt da auch Überschneidungen. Man kann sich zum Beispiel die Frage stellen, welche Verantwortung haben wir denn als Menschen, weil wir eben diese Macht haben? Welche Verantwortung haben wir für nicht nur unsere Mitmenschen, sondern eben auch für andere empfindsame Wesen, vielleicht sogar Pflanzen, vielleicht für das Fortbestehen der Erde, für die Biodiversität und andere Dinge, die uns jetzt als Menschen nicht unmittelbar nützen, sondern die Werte an sich sind. Und diese Frage nach der Verantwortung, die ist natürlich häufig relativ einfach zu beantworten, wenn es sich um einfache Situationen handelt, wo ich Dinge tun kann, die Konsequenzen haben. Die Konsequenzen sehe ich direkt. Die betreffen Leute meinetwegen in meinem näheren Umfeld. Ich kann das sehen. Es gibt keine große Unsicherheit darüber, was passiert, wenn ich dies tue oder wenn ich jenes tue. Dann ist das relativ einfach, häufig mit der Ethik. Und in der Evolution haben wir ja auch als Menschen einen ganz guten Kompass dafür entwickelt, und ne, das nennt man Gewissen oder ein anderes ethische Richtlinien, ein Moralgefühl und so weiter, was uns da anleitet. Jetzt ist es aber beim Klimawandel leider alles viel komplizierter. Die Handlungen, die wir als Individuen tun, die haben Auswirkungen, die sind möglicherweise ganz woanders auf der Welt. Die sind vielleicht auch erst in der Zukunft. Die sind auch unsicher oder sie kommen auch nur zustande, wenn andere bestimmte Dinge tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Flugzeug steige und einen Langstreckenflug mache, ja, dann führt das natürlich nicht direkt dazu, dass irgendwo jemand leiden muss. Aber in der Summe aller Langstreckenflüge führt es eben vielleicht dazu, dass der Meeresspiegelanstieg höher ausfällt als ohne diese Langstreckenflüge. Das führt vielleicht dazu, dass in Bangladesch in 2050 mehr Menschen ertrinken, als das sonst der Fall wäre. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist alles mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Und jetzt ist es aber trotzdem so, dass ich der Meinung bin und viele andere auch, dass ich dennoch eine Verantwortung habe, diesen Langstreckenflug nicht zu machen, weil der eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass Menschen leiden müssen. Aber das zu erkennen, ist natürlich eine hochgradig schwierige geistige Übung. Dazu muss ich einiges wissen über das System. Ich kann das nicht mit einem Bauchgefühl machen. Ich sehe diese Menschen nicht, die den Schaden erleiden werden, wenn ich den Langstreckenflug mache. Oder nicht nur Menschen, sondern eben auch Arten, die dann vielleicht mit größerer Wahrscheinlichkeit aussterben als ohne. Das heißt, das ist nicht mehr so intuitiv zu erfassen. Und deshalb ist es interessant, auch diese Frage zu versuchen, mit ja, eher formalen, zum Teil mathematischen Methoden zu untersuchen. Und da gibt es dann erstaunlicherweise eine Überschneidung zur Spieltheorie, weil in der Spieltheorie man nämlich auch Situationen, in denen verschiedene Akteuren eben verschiedene Dinge tun können und das irgendwie zusammenwirkt. Das muss man eben auf eine bestimmte Weise abbilden, um dann die rationalen Entscheidungen analysieren zu können. Und die gleiche Art von Abbildung muss man auch tun, wenn man eine Bewertung zum Beispiel von Verantwortung machen will. Das heißt, man kann zum Teil Methoden der Spieltheorie wiederverwerten in dieser Formal Ethics nennt sich das auf Englisch, oder formale Ethik, dieses Forschungsgebiet. Und da gibt es eine interessante Überschneidung. Das ist auch eine relativ neue Wissenschaftsdisziplin, die wir auch gerade erst kennenlernen. Ein Grund, warum diese Wissenschaftsdisziplin auch im Kommen ist, sind technische Entwicklungen, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos. Das hat jetzt mit Klima erstmal direkt gar nichts zu tun, ist aber ein ähnliches Problem, wenn ich ein selbstfahrendes Auto programmieren will, dann muss ich ja auch damit rechnen, dass das Auto später in Situationen gerät, wo potenziell Schaden angerichtet werden kann. Ja, also wo zum Beispiel ein Unfall geschehen kann. Und dann muss letztlich das selbstfahrende Auto ja auch Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel wird Person A oder wird Person B geschädigt. Und jetzt will man natürlich, dass diese Entscheidungen irgendwie so getroffen werden, wie man die als Mensch auch treffen sollte. Aber da man das programmieren muss, muss man natürlich das sehr präzise alles aufschreiben und entscheiden. Man kann ja nicht dem Auto ein Bauchgefühl einprogrammieren, sondern es muss sozusagen ganz klare Regeln vorgegeben bekommen, wie es sich entscheiden muss in bestimmten Situationen. Und diese technischen Entwicklungen haben eben diese Disziplin der formalen Ethik stark angetrieben und wir hoffen, dass man auch für die Frage nach dem Klimawandel und wer hat ihn uns eigentlich eingebrockt und wer sollte uns da wieder rausbringen, sind wir es selber oder sind es auch andere und wie wirkt das zusammen, dass es auch dabei helfen kann.
Du hast gerade das Thema der Verantwortungsbewusstseins angesprochen oder auch der Verantwortungsschulung. Und wir fragen ja immer ein bisschen mit dem Hintergedanken, was wir als KünstlerInnen dazu tun können oder wie wir auf den Klimawandel reagieren können. Und ich finde, das wäre zum Beispiel ein Punkt, der uns hinführt zu dem Thema der neuen Narrative. Also, dass man das kollektive Bewusstsein schult oder immer mehr trainiert, um eben genau dieses Verantwortungsgefühl oder das Bewusstsein von dem Miteinander noch mehr zu etablieren und zu verbreiten. Würdest du dem auch zustimmen, dass das eine wesentliche Komponente wäre, da neue Narrative zu setzen und zu erschaffen?
Auf jeden Fall. Worüber wir bisher gesprochen haben, das klang ja vielleicht alles sehr nüchtern und sehr verkopft vielleicht. Und ich habe geredet von rationalem Verhalten oder Formalisierung. Und wir wissen aber natürlich alle, dass im Alltag oder in der Welt es noch viel mehr gibt als nur den kühlen Kopf. Und dass Menschen natürlich nicht nur handeln, weil sie eine Situation voll durchdacht haben und ganz genau wissen, was die Konsequenzen sind. Das würde uns ja vollkommen überfordern, wenn wir das dauernd machen würden. Und deshalb ist eben auch sowas wie Spieltheorie und formale Ethik nur ein Werkzeug in einem ganzen Werkzeugkasten, mit dem man menschliches Verhalten untersuchen sollte. Und ein ganz, ganz wichtiges Konzept, was auch im Klimawandel, aber auch für andere große gesellschaftliche Probleme wichtig ist, ist eben das Konzept der sozialen Normen und damit verwandt auch das Konzept der Identität. Und das hat beides mit Narrativen sehr viel zu tun. Man sieht das leider gerade schmerzlich in den USA. Da ist es viel stärker als bei uns so, dass die meisten Menschen sich einem von zwei Lagern ganz stark angehörig fühlen. Entweder sind sie liberal oder conservative. Und das ist ein ganz starkes Bestimmungsmerkmal für das, was sie tun, was sie denken, welche Ansichten sie haben. Daraus folgt sehr viel. In Europa war das vielleicht früher, vor Hunderten von Jahren mal die Religionszugehörigkeit, die vielleicht eine ähnlich wichtige Rolle gespielt hat. Und heutzutage ist in den USA eben die politische Zugehörigkeit. Aber das ist viel mehr als nur die politische Frage, sondern da geht es um Traditionen, um Werte und alle diese Dinge. Und eine Identität zu haben oder einer Gruppe anzugehören und das zu verfestigen, dafür werden natürlich immer die Narrative verwendet. Ja, es gibt dann die Erzählung, die sozusagen die Gruppe definiert, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, warum man bestimmte Werte hat. Das sind alles Narrative und Erzählungen und deshalb haben die einen ganz großen Wert und eine ganz große Macht. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, neue Erzählungen zu finden. Ne? Wenn man zum Beispiel möchte, dass die Menschen sich nicht mehr in erster Linie als Deutsche oder Europäer oder Amerikaner denken oder empfinden oder das als ihre Identität betrachten, sondern dass sie sich vielleicht als Weltbürgerin betrachten, dann muss man natürlich eine Erzählung finden, die diese Aspekte betont, die zum Beispiel betont, wie stark doch wir alle voneinander abhängig sind auf der Welt und wie stark zum Beispiel auch Menschen in China von uns und abhängig sind und wir aber umgekehrt auch von Menschen in China. Nur als Beispiel. Oder Afrika. Dinge, die wir, sagen wir mal, vernunftmäßig eigentlich wissen, weil viele der Produkte, die wir konsumieren, werden ja nicht in Deutschland oder Europa hergestellt, sondern in diesen Weltregionen. Insofern weiß man eigentlich, dass man diese Verflechtung, diese Abhängigkeiten hat. Aber dennoch ist es wichtig, dass man das auch fühlt oder dass man das auch als Teil seiner Identität begreift, eine, wie man so sagen will, eine globale Identität zu schaffen. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf das Verhalten. In der Evolution haben wir ja gelernt, wir kooperieren vor allem mit der In-Gruppe, das heißt mit denen, die dazugehören. Und deswegen hängt alles davon ab, wen wir als dazugehörig betrachten. Idealerweise nicht nur alle Menschen, sondern vielleicht auch alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten.
In Bezug auf diese globale Identität, Frédéric Aitouati, eine französische Wissenschaftshistorikerin, hat in einem Vortrag gesagt, dass das kopernische Heliozentrismus des 17. Jahrhunderts dazu gebracht hat, nicht nur ein wissenschaftliches Fortschritt zu machen, sondern auch ein neues Bild über unser Planet zu schaffen. Ein Bild, das sogar die politischen Kräfte der Zeit sehr gefallen haben. Man kann an der Sonnenkönig natürlich denken. Im Buch Terraforma, das sie mit zwei Architektinnen in 2018 herausgebracht hat, spielt sie mit neuen Bildern und Gedanken über das Erdsystem, damit wir neue Erzählungen, neue Geschichte und Bilder über unseren Planet uns schaffen können, damit wir eben diese Erde als großes Systemwesen uns vorstellen können. Was wären für dich mögliche neue Bilder oder Erzählungen über unseren Planet, damit vielleicht diese globale Identität wachsen kann?
Ja, es gibt natürlich schon sehr viele Bilder, die da meiner Meinung nach auch gut wirken. Und jetzt verwende ich das Wort Bild eben nicht nur im engeren Sinne wirklich als visuelle Darstellung, sondern eben auch als Sprachbild. Das geht ja häufig auch einher. Ein ganz starkes Bild, was vielleicht manche abgeschmackt oder billig finden, was ich glaube aber extrem gut trifft, ist immer noch das Bild, dass wir alle in einem Boot sitzen. Das ist in vielerlei Hinsicht stimmig für mich, denn einerseits zeigt es, dass wir einen beschränkten Raum haben. Ja, das Boot, in der Regel ist ein Boot nicht allzu groß. Auf dem Boot ist es typischerweise auch enger, als man das jetzt so vielleicht im Alltag erfährt. Also das ist ein schöner Aspekt dieses Bildes. Wir sitzen im gleichen Boot, wir können nicht so ohne weiteres auch voneinander weglaufen. Ja, es sei denn, wir wollen ins Wasser springen. Das ist der eine Aspekt, warum ich dieses Bild mag. Der andere Aspekt ist, das Boot ist in der Regel, zumindest in diesem Bild, ja, auf einem großen Gewässer. Ja, zum Beispiel auf dem Ozean. Und es ist den Kräften der Natur sehr stark unterworfen. Strömungen, Fluten und so weiter. Das heißt, das Boot ist nicht vollkommen sicher in der Regel. Wir sitzen in diesem Boot und wir haben es nicht voll in der Hand, wo das Boot hintreibt. Aber wir sind auch nicht völlig hilflos. Normalerweise hat man Möglichkeiten, das Boot anzutreiben, ein Ruder oder einen Motor oder so weiter. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Man kann also beeinflussen, wo das Boot hingeht, nur eben nicht vollkommen. Man weiß vielleicht auch gar nicht genau, wo man ist. Man hat sich vielleicht verfahren. Man muss also ein bisschen auf Sicht auch navigieren vielleicht. Das finde ich alles für die momentane Situation, was zum Beispiel das Klima angeht, was aber vielleicht auch Epidemien angeht, Pandemien wie Covid-19, wo man ja auch viele Dinge noch nicht weiß und auch sozusagen auf Sicht fahren muss nach dem besten Wissen, was man eben jetzt gerade hat. Ein anderer Aspekt ist auch, dass das Boot aber nicht für jeden ein einzelnes Ruder hat und jeder selber entscheiden kann, wo das Boot hin steuert, sondern wir müssen das gemeinsam entscheiden in diesem Boot. Denn das Boot fährt eben in genau eine Richtung. Und da haben wir wieder die Kooperation. Also dieses Bild finde ich unglaublich treffend. Ja? Ein anderes Bild, was jetzt mehr visuell ist und was vielleicht auch uns unsere Position in der Welt noch klarer machen kann, ist, ihr habt ja eben angesprochen, der Heliozentrismus. Das heißt, es ist ja schon ein Schritt von weg zum Gedanken, die Erde und der Mensch auf der Erde ist im Mittelpunkt, hinzu, wir sind eigentlich nur etwas, was sich um etwas Größeres dreht. Und es gibt da eigentlich noch viel mehr da draußen. Und ein ganz, ganz starkes Foto, was ganz vielen Leuten, glaube ich, das nochmal sehr stark vor Augen geführt hat im 20. Jahrhundert, das war von einer der Apollo-Besatzungen, die ein ganz, ganz berühmtes Foto gemacht haben. Blue Marble heißt das. Findet man auch online ganz leicht, von der NASA veröffentlicht. Da sieht man eben wie so eine Murmel die Erde wunderschön von Wolken bedeckt, teilweise blau. Man kann die Kontinente zum Teil erkennen, wie sie in einem ja sehr schwarzen und leeren All schwebt. Und das liebe ich so sehr, das Foto. Das zeige ich ganz häufig am Anfang von Vorträgen und lasse das einfach ein bisschen stehen, um den Leuten, um die Leute sozusagen in die Perspektive richtig gerade zu rücken, worum es eigentlich geht. Es geht um eben unseren Heimatplaneten, auf dem wir sind. Das ist so ein bisschen wie so eine Eisscholle für den Eisbären. Ne? Deswegen ist ja auch dieses berühmte Bild mit dem Eisbären so wirkmächtig gewesen damals, um zu sagen, ja, eigentlich so ein mächtiges Tier wie ein Eisbär, der ist vielleicht auch ganz ganz arm dran, wenn er auf so einer kleinen Eisscholle irgendwo rumtreibt Und da schließt sich dann fast wieder der Kreis zu dem Boot. Also diese Art von Bildern, die finde ich ganz hilfreich. Jetzt gibt es die natürlich schon. Und die Frage ist, brauchen wir noch weitere Bilder? Und da bin ich nicht so ganz sicher. Wenn man in der Historie guckt, oder auch in der Literatur, vielleicht sogar in der Bibel, gibt es so viele Bilder, die man nur richtig deuten muss oder vielleicht modernisieren muss, vielleicht neu kombinieren muss oder neu erklären muss. Und dafür braucht es natürlich Künstler aller Sparten, aller Disziplinen, aller Ausdrucksmittel. Auch die Musik oder ist natürlich ein ganz, ganz starkes Ausdrucksmittel, weil es so unmittelbar die Emotionen berührt, vielleicht viel stärker noch als die visuellen Künste. Also mich zum Beispiel berührt Musik häufig sehr, sehr direkt, auf eine sehr wenig rationale oder sehr wenig erklärbare Weise.
Wenn wir jetzt schon bei neuen Bildern und Erzählungen sind, dann fällt mir natürlich sofort die Gaia-Theorie ein, die ja die alte mythische Figur der Gaia, der Mutter Erde, belebt, um sie aber nicht in einen mythischen Kontext zu hüllen, sondern die ja dadurch versucht, diese unglaubliche, komplexe Vielverflochtenheit begreifbar zu machen. Wie siehst du dieses ganze Theorem der Gaia, der Gaia-Theorie? Hat das für euch irgendeine Relevanz oder ist es einfach nur ein Gedankenspiel? Ja, genau, das wäre meine Frage, die mich sehr umtreibt.
Ich finde das persönlich eine sehr, sehr starke Metapher. Man kann natürlich dieser Figur der Gaia jetzt mehr oder weniger Personencharakter zuweisen oder mehr oder weniger Göttlichkeit auch zuweisen. Dann geht es bis ins Esoterische. Das ist nicht so mein persönliches Ding. Was ich aber da sehr, sehr wertvoll dran finde an dem Bild, ist eben zu sagen, die Erde mit allem, was darauf lebt, ist eigentlich ein großer Organismus. Das sind nicht viele Einzelorganismen, sondern wir alle sind ein Organismus. Und ob dieser Organismus jetzt einen Willen oder einen Geist hat oder so, das kann ich nicht sagen. Aber dass es ein Organismus ist, mit Dingen, die so ähnlich sind wie Organe, wie zum Beispiel die Lunge des Planeten, unsere Regenwälder. Das sind die offensichtlicheren Analogien, aber auch die Nerven, das Nervensystem. Ne? Das sind zum Teil auch Dinge, die gar nicht physisch wirklich vorhanden sind, sondern die vielleicht auch heutzutage zum Teil virtuell sind. Ja, das Internet spielt eine ganz große Rolle da. Das ist aber trotzdem Teil dieses Organismus Gaia. Das finde ich ein sehr wichtiges Bild und jetzt wieder bezogen auf den Klimawandel, fand ich es auch immer sehr, sehr hilfreich, sagen zu können, naja, wenn jemand zum Beispiel fragte, warum ist es denn so schlimm, wenn wir jetzt 1,5 Grad Wärme haben im Mittel, das ist doch nicht so schlimm, ne? Da kann man sofort antworten, naja, stell dir vor, du hast 1,5 Grad Fieber. Das ist schon nicht mehr so witzig, dann bist du schon eigentlich richtig krank und ab 4 Grad bist du tot. Und diese Analogien, die treffen natürlich nie hundertprozentig. Die treffen aber doch gut genug, dass man sie bemühen kann, guten Gewissens, weil man einen bestimmten Punkt machen will. Ja, also ich finde das ganz wichtig, die Gaia-Geschichte. Und wer weiß, vielleicht haben wir so eine Art globales Bewusstsein und sehen es nur noch gar nicht. Ne? Das kann schon sein.
Also das in dem Sinne, wie Amelie das vorhin angesprochen hat, dass sich wirklich so ein kompletter Bewusstseinswandel ereignet, wie zum Beispiel auch durch die kopernikanische Wende. Also dass man einfach ein ganz neues Bewusstsein schafft und entwickelt, um eben aus diesem anthropozentrischen Denken, wir müssen hier irgendwie die Natur retten oder die, es ist ja zum Beispiel in allen Blockbustern und auch in der Erzählung der Weltliteratur geht es ja immer der Mensch gegen die unbezähmbare Natur. Also es ist immer so ein Antagonismus und ein gegenseitiges Ausspielen. Und ich glaube, habe so den starken Willen, mit künstlerischen Ausdrucksmitteln genau diesen Antagonismus irgendwie nicht zu überbrücken, gar nicht, sondern dass man sich die Hände reicht oder dass man irgendwie einfach da dieses Kooperationsproblem auch auf dieser Ebene versucht anzugehen.
Ich stimme dir da völlig zu. Dieser Antagonismus ist natürlich Unsinn. Ja, natürlich können wir überhaupt nicht ohne die Natur und mittlerweile kann leider auch die Natur nicht mehr ohne uns, jedenfalls momentan.
Das heißt, sie braucht uns, die Natur braucht uns, damit sie wieder ins Gleichgewicht mit uns kommen kann.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ein anderer Punkt ist aber, ich meine, man darf jetzt auch nicht, weil du gesagt hast, anthropozentrisch. Es ist natürlich insofern wahr, dass der Mensch nicht alles ist oder der Mensch auch nicht das Wichtigste ist. Es ist aber schon so, dass der Mensch aufgrund seiner Macht, die er über das Ganze hat, und aufgrund der daraus resultierenden Verantwortung, insofern wichtig ist, als der Mensch sich nicht einfach zurücklehnen darf und sagen kann, mich geht das nicht alle, das geht mich alles nichts an, ja. Dann gerät man gefährlich nah an Positionen, wie es viele fundamentale Christen zum Beispiel sagen, dass sie sagen, wer sind wir eigentlich, dass wir denken, wir könnten die Natur beeinflussen, das ist alles Gott gegeben und das stimmt alles gar nicht, dass wir den Klimawandel hervorgerufen haben. Das ist, finde ich, eine zu leichte, eine zu billige Lösung. Ja, das ist eine zu bequeme Lösung, weil mich das nämlich meiner Verantwortung entzieht. Natürlich ist es nicht so, dass der Mensch alles bestimmt, aber wir haben eben so viel Einfluss, dass daraus die Verantwortung erwächst, sich auch verantwortungsvoll zu verhalten. Und insofern müssen wir natürlich schon ein bisschen anthropozentrisch denken, in dem Sinne, dass wir uns fragen müssen, was unsere Aufgabe ist und was wir tun können, um das Ganze am Laufen zu halten oder auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und es hilft nicht viel, wenn wir sozusagen uns überlegen, naja, was könnten zum Beispiel andere Spezies dafür tun, dass der Planet wieder ins Gleichgewicht gerät, weil wir sind nun mal nicht diese anderen Spezies, sondern wir sind wir und müssen insofern vor der eigenen Haustür kehren. So, das ist vielleicht kein Anthropozentrismus, aber heißt schon, dass wir schon viel über das Wirken des Menschen nachdenken müssen und die Konsequenzen, die das Handeln der Menschen hat.
Darf ich zurück auf diese Spieltheorie? Also jetzt ist es so ganz, ganz zurück. Du hast gesagt, da frage ich mich die ganze Zeit, du hast gesagt, es ist wie im Spiel, wir machen Züge, um zu gewinnen. Und ich frage mich, in einem Spiel, auf diesem Spielbrett, dann gibt es wirklich so ein Ende vom Spiel. Und was ist das Gewinnen? Weil klar, also es gibt meistens in der Politik so akutes Gewinn und das ist eigentlich das Problem, weil meistens führt es uns zu, was wir haben heutzutage. Und ja, was wäre das Gewinnen? Weil wir müssen alle gewinnen, aber es gibt ja kein Gewinnen. Und man könnte sagen, okay, wir kommen zurück auf was unser Gewinn im letzten, also vor 200 Jahren, aber das stimmt ja auch nicht. Und das würde ich gern, das würde mich interessieren.
Ja, das ist völlig richtig. Nun ist es natürlich so, dass nicht jedes Spiel damit zu tun hat, dass man gewinnt. Also Brettspiele haben das häufig und Kartenspiele und andere Dinge haben das häufig, aber Spiele, die Kinder machen, sind nicht in der Regel, nicht immer so, dass immer einer gewinnt oder dass es um Gewinnen geht, sondern dieser Name Spieltheorie, der ist insofern auch ein bisschen irreführend, als er einerseits eben ja vielen Leuten suggeriert, dass es um Gewinnen ginge, suggeriert auch vielen Leuten, dass es nicht ernst sei, sondern nur ein Spiel. Das ist aber nicht gemeint. Gemeint ist eigentlich nur, dass in der Spieltheorie eben menschliche Interaktionen analysiert werden, die gewissen Regeln folgt. Und wir haben ja durch unsere Zivilisation und unsere gesellschaftlichen Systeme haben wir jede Menge Regeln, aufgeschriebene in Form von Gesetzen, ungeschriebene Regeln, jede Menge Regeln. Und die Spieltheorie analysiert eben diese Regeln oder setzt viel, legt viel Wert auf diese Regeln. Deswegen heißt sie Spieltheorie. Das Gewinnen ist aber auch nicht völlig unwichtig. Die Frage ist ja, wann hat man gewonnen? Und man kann natürlich sagen, wir haben als Menschheit gemeinsam, alle gemeinsam gewonnen, wenn wir es schaffen, den Planeten dauerhaft lebenswert für uns und andere Spezies zu erhalten. Dann haben wir alle gewonnen. Auch wenn das Spiel kein Ende hat, dann haben wir sozusagen so lange gewonnen, wie wir das schaffen. Und wenn wir das irgendwann nicht mehr schaffen, dann haben wir in dem Moment vielleicht verloren und das Spiel ist zu Ende. Aber das Ziel des Spiels besteht vielleicht darin, dass es nicht zu Ende geht.
Und was wäre deine Prognose? Gewinnen wir alle miteinander das Spiel oder gibt es irgendwann ein Game Over?
Naja, also irgendwann gibt es vermutlich ein Game Over. Denn, sagen wir mal, die besten physikalischen Theorien über das Universum, die suggerieren ja, dass das Universum selbst nicht unendlich lange leben kann. Und spätestens, wenn das Universum nicht mehr existiert, dann würde ich sagen, ist das Spiel zu Ende. Das ist aber ja noch sehr lange in der Zukunft. Wenn wir es nicht schaffen, diesen Planeten zu verlassen, dann ist auch auf diesem Planeten irgendwann Schluss, weil irgendwann die Sonne uns verschlucken wird, wenn sie in ihrer späten Lebensphase sich sehr stark aufbläht. Das kann also auch ein Game Over bedeuten, ist aber auch noch sehr lange hin. Also ich glaube eigentlich eher, dass die Menschheit es schaffen wird, sich und hoffentlich auch noch große andere Teile der Biologie auf diesem Planeten auch auf andere Planeten auswandern zu lassen, sodass dann nicht Schluss ist, wenn die Erde verschluckt wird. Aber an dem, was ich jetzt sage, merkt man schon, da eine Prognose zu machen, das wäre ja völlig sich selbst überschätzend. Ja, also ich kann das nur hoffen. Ich kann daran vielleicht glauben, dass es geschehen wird, aber das regelrecht zu prognostizieren oder gar noch mit wissenschaftlichem Wissen zu untermauern, das kann man natürlich nicht. Man muss sehen, dass man das nicht verunmöglicht in dem, was man tut.
Es gibt ja von Max Frisch das Stück Der Mensch erscheint im Holozän. Und aus diesem Theaterstück gibt es auch den unter anderem sehr tollen Spruch, die Natur kennt keine Katastrophen, Katastrophen kennt nur der Mensch. Also in dem Sinne könnte man ja sagen, naja, vielleicht das Spiel noch viel, viel länger weiter, aber der Mitspieler Spezies Mensch, Homo sapiens, der ist dann leider nicht mehr im Spiel. Auch das wäre ja ein mögliches Szenario, wo man sagt, das Spiel geht noch weiter, aber leider ohne den Homo sapiens.
Ja, nun gibt es ja sogar Vereine, die das freiwillige Aussterben der Menschheit propagieren zum Wohle der restlichen Spezies. Aber ich persönlich glaube, wenn der Mensch irgendwann nicht mehr Teil des Spiels ist, sind leider auch viele, viele andere Spezies nicht mehr Teil des Spiels, weil in seinem Untergang der Mensch leider viele mit sich reißen wird. Das befürchte ich zumindest. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein wahrscheinliches Szenario ist, dass wir irgendwann alle entscheiden, ach, lass uns doch einfach aufhören, Kinder zu bekommen und dass die Zeit, die uns noch bleibt, genießen wir noch und dann ist in 100 Jahren Schluss mit der Spezies Homo sapiens. Ne? Das glaube ich nicht, wird passieren. Es ist natürlich ein interessantes Szenario, das mal zu überlegen, was dann passieren würde. Es gibt sogar ein Buch, was das versucht. Die Welt ohne uns heißt es, glaube ich. Da verschwindet von einer Sekunde auf die andere die gesamte Menschheit. Das ist ein interessantes Gedankenspiel. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Vielleicht ist es so, dass die Menschheit irgendwann in ein paar Jahrtausenden auswandert auf einen vielleicht noch viel schöneren Planeten und dann die Erde zum Naturschutzgebiet erklärt, dass nur noch ganz wenige reiche Touristen dann betreten dürfen. Das könnte sein, aber dass wir die ganze Natur im ganzen Universum in Ruhe lassen, indem wir uns aus ihr entfernen, freiwillig, das glaube ich nicht. Dafür ist der Mensch eben auch viel zu robust und viel zu zäh. Ja, selbst wenn 99,9% in einer Riesenkatastrophe untergingen, würden die verbliebenen 0,01% sich binnen kürzester Zeit wieder so ausbreiten, dass man kaum einen Unterschied sieht zu vorher.
Wir hatten auch vor kurzem ein sehr schönes Interview mit Manuel Rivera, mit dem wir auch diskutiert haben, zu welchen extremen sozialen Verwerfungen es kommen wird, wenn die Klimaerwärmung so weiter fortschreiten wird und die Menschheit in dem Sinne weiter wachsen wird und wie das Hauen und Stechen um die wenigen verbleibenden Plätze noch also oder wie enorm dieses Hauen und Stechen dann wird. Und in dem Sinne interessiert uns, um das zu vermeiden, das wäre ja eigentlich der erste Zielschritt, dass man diese extremen zivilisatorischen Verwerfungen vermeidet. Um dahin zu kommen, wäre vielleicht auch die Frage, was der Mensch entwickeln müsste, wie er sein müsste, um auf unser Forschungsthema zurückzukommen, Metamorphosen, also welche intrinsischen oder externen Metamorphosen der Mensch durchmachen müsste oder könnte, damit es vielleicht eben nicht so kommt, wie es viele doch prognostizieren. Hast du da irgendeine Idee, was passieren müsste, wie der Mensch sich metamorphisieren könnte, damit die Verwerfungen bei einem Klimaanstieg nicht ganz so groß und schlimm und furchtbar werden?
Das hat viele Aspekte, ne, diese Frage. Metamorphose kann ja einerseits was mehr Kulturelles bedeuten. Das heißt, der Mensch ändert sich nicht biologisch, bleibt noch die gleiche Spezies, ändert aber vielleicht seine Kultur, sein Denken, seine Regeln. Da haben wir natürlich schon einige Ideen. Ja, also oder Kollegen von mir oder andere Wissenschaftler. Es gibt ja viele Entwürfe für andere Wirtschaftssysteme zum Beispiel, die gerechter sind, die fairer sind, die weniger Ungleichheit produzieren. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt die Dinge, die ausprobiert wurden schon im 20. Jahrhundert, sondern ganz andere oder Kombinationen von Kapitalismus und Sozialismus, meinetwegen. Da gibt es viele Entwürfe, die ja letztlich darauf warten, mal ausprobiert zu werden. Ob das eine Metamorphose des Menschen ist, weiß ich nicht, ist vielleicht eine Metamorphose der Gesellschaft. Jetzt kann man natürlich sich aber auch vorstellen, der Mensch als Spezies entwickelt sich weiter. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger, wenn es die biologischen Eigenschaften des Menschen betrifft. Vielleicht ändert sich was in unserem Gehirn. Es gibt ja verschiedene Theorien, warum unser Gehirn überhaupt so groß ist, wie es ist, die auch damit zu tun haben, dass es bestimmte Herausforderungen gab in der Frühzeit. Und so kann es natürlich sein, dass sich auch unser Gehirn weiterentwickelt, um auf die neueren Herausforderungen in anderer Weise zu reagieren. Vielleicht schaffen wir es irgendwann viel leichter, Empathie zu empfinden, auch mit Menschen, die nicht jetzt direkt vor uns stehen, sondern die weit weg sind. Vielleicht entwickeln wir irgendwann sogar Dinge, die man heute vielleicht telepathische Fähigkeiten nennen würde. Das ist ja alles nicht ausgeschlossen. Ich bin aber nicht sicher, ob man darüber wirklich valide wissenschaftliche Aussagen machen kann. Man kann natürlich spekulieren, was wäre, wenn. Man kann Wunschvorstellungen entwickeln, wie der Mensch sein müsste, damit alles schick ist. Aber dann, und das ist natürlich auch intellektuell interessant. Das ist nur, es ist schwierig, das wissenschaftlich zu betreiben, würde ich sagen.
Aber das sind genau diese spekulativen Pfade, sind es ja, die wir als Künstlerinnen beschreiten wollen, um, ich will gar nicht sagen, Utopien zu entwickeln, weil das klingt immer so, die zehntausendste Utopie, die dann wieder auch nicht wieder funktioniert. Nee, sondern um Selbstermächtigungsmechanismen in Gang zu setzen, um zum Beispiel eben ein Solidaritätsgen zu entwickeln oder eben ein Kooperationsgen oder um aus so vielen Fallen rauszukommen, die du eben auch heute schon angesprochen hast. Also Ja, natürlich. Die Vorstellung, dass sich da biologisch viel im Menschen nochmal ändern wird, das ist, ja, dass er Flügel entwickelt oder dass er Photosynthese machen kann, das sind alles Dinge, die sind so spekulativ, aber trotzdem finde ich, führen sie uns doch immer raus, uns, die jetzt wir nicht wissenschaftlich arbeiten, aus so einem, ich will es mal unser eigenes Gefangenen-Dilemma nennen, dass man gefangen ist zwischen Ohnmacht und Wut und dem Gefühl von, ich kann eh nichts ändern. Ne? Also und da haben wir so die spekulativen Pfade für uns entdeckt, auf denen wir wandeln wollen.
Und deshalb finde ich auch, dass es ganz wichtig ist, in diesen Austausch zu treten und auch diese gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Kunst, Wissenschaft, Politik, Medien und so weiter anzuerkennen und das aber nicht als völlig in Stein gemeißelte, klar abgegrenzte Aufgabenteilung zu verstehen, sondern als als grobe Aufgabenteilung mit viel Überlapp und viel Austauschmöglichkeit und viel aber auch aufeinander angewiesen sein. Auch die Wissenschaft ist ja nicht nur auch auf die Kunst angewiesen, sie ist auch ansonsten auf die Gesellschaft als Ganze angewiesen. Ganz wichtig in der letzten Zeit wird dieser Begriff der sogenannten Citizen Science. Ich weiß nicht, ob es dafür schon einen guten deutschen Begriff gibt. Vielleicht Bürgerinnenwissenschaft, habe ich mir jetzt ausgedacht. Jedenfalls Citizen Science meint ja, dass Wissenschaft nicht wie im Elfenbeinturm vor sich hin macht und dann irgendwann verkündet, wie es ist, sondern zusammen mit dem Rest der Gesellschaft ihr Geschäft betreibt. Natürlich in einer nicht völlig gleichwertigen Position, weil die wissenschaftliche Ausbildung natürlich den Wissenschaftlernen in dem gemeinsamen Erforschen der Welt gewisse Vorteile gibt oder gewisse Fähigkeiten sozusagen dieses gemeinsame Erkennen der Welt anzuleiten, aber eben doch gemeinsam und so dass es eben auch zu besserem gegenseitigen Verständnis kommt. Viele interessante wissenschaftliche Fragestellungen lassen sich auch gar nicht ohne Beteiligung von vielen, vielen Bürgerinnen erforschen. Zum Beispiel haben wir jetzt zusammen mit ein paar IT-Firmen, die so mittelständische Firmen gut etabliert erkannt haben, dass Gewinn machen nicht alles ist, sondern dass sie vielleicht auch einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten wollen, haben wir ein Projekt, bei dem wir versuchen, eine neue Art von Simulationen zu entwickeln, mit denen man dann so Dinge studieren kann, wie zum Beispiel die Frage, wie wirkt sich eine bestimmte Klimaschutzmaßnahme, die jetzt zum Beispiel die Bundesregierung ergreifen könnte, wie zum Beispiel eine CO2-Steuer, die noch höher ist als die jetzige, wie wirkt sich das aus auf die Gesellschaft? Solche Fragen sind ja wichtige Fragen und das kann man nicht so leicht beantworten, ohne dass man wirklich diejenigen, die wirklich betroffen wären von diesen Maßnahmen, mit ins Boot holt und sie befragt oder vielleicht sogar das durchspielen lässt. Und genau sowas wollen wir jetzt mit diesen Firmen entwickeln. Ein System, wo man einerseits Simulationsmodelle, die das Klima simulieren, die es schon gibt, andererseits vielleicht Simulationsmodelle, die Teile des Wirtschaftskreislaufs simulieren, die es auch schon gibt, zusammenbringen mit Menschen, die dann die Sozialdynamik in diesem System durchspielen und schauen, was bestimmte Maßnahmen mit ihrem Leben macht und schauen, wie bestimmte Entwicklungen im Klima dann Rückwirkungen auf ihre eigene Verhaltensweisen haben. Das ist also ein bisschen ähnlich wie so ein großes Computerspiel, aber eben ernst gemeint. Und das geht eben nur unter Beteiligung von vielen, vielen Menschen und eben auch nicht nur als Subjekte, als Studienobjekte, wie das in der klassischen Verhaltensforschung so ist, dass man sozusagen Leute wie Labortiere irgendwas machen lässt und beobachtet, sondern dass man sie eben auf Augenhöhe beteiligt und Dinge durchspielen lässt. Und das ist, glaube ich, das ist das Schöne an der modernen Entwicklung, nicht mehr diese klare Trennung Wissenschaft hier, Religion dort, Politik dort, sondern dass man viel miteinander spricht, dass es auch Überschneidungen gibt. Das darf natürlich nicht völlig verwässern. Also es muss schon noch klar sein, was ist jetzt mehr Wissenschaft, was ist jetzt mehr Politik, sonst sonst gerät man auch in gefährliches Fahrwasser. Aber es muss eben trotzdem zusammen arbeiten.
Aber diese Art des Dialogs, in den jetzt die verschiedenen Disziplinen treten, ist ja eigentlich auch schon eine Antwort auf das Kooperationsproblem, oder? Also dass einfach durch neue Zugänge, neues Miteinander, neue Dialoge versucht wird, ganz andere Antworten zu finden, weil natürlich sich dann Synergieeffekte einstellen und ganz neue Antworten gefunden werden, weil eben so viele Perspektiven da drauf schauen.
Ja, das ist ganz wichtig, aber das mag jetzt vielleicht alles sehr rosig geklungen haben, und es gibt aber natürlich auch Gegenbewegung. Es gibt natürlich auch die ganz starke Gegenbewegung, wieder in den USA zu sehen, dass große Teile der Gesellschaft sagen, sowas wie Wissenschaft oder überhaupt Wissen, Fakten, das ist alles irrelevant, das gibt's eigentlich gar nicht. Ja, das tut nur so, als sei es objektiv, in Wirklichkeit ist das alles subjektiv und jeder kann seine eigenen Fakten haben und seine eigene Wirklichkeit. Und deswegen ist das alles irrelevant, was die Wissenschaft da macht, und es ist eigentlich nur wichtig, was ich will, und dann zimmere ich mir mein eigenes Weltbild zurecht und so. Das gibt es ja auch, diese Entwicklung, und das ist auch möglich, weil eben heutzutage alles geht, ne? Das hat also positive, aber auch negative Seiten, diese Freiheit, die wir haben im 20. Jahrhundert, die Freiheit, sich selber zu informieren im Internet, die Freiheit, selber politisch aktiv zu werden. Das kann alles zu Kooperation und Zusammenarbeit führen. Es kann aber auch dazu führen, dass alles den Bach runtergeht und zerstört wird von Menschen, die eben eigene Ziele verfolgen, die sich wenig drum scheren, wie es den zukünftigen Generationen geht oder wie es anderen Ländern geht. Also die gibt es ja leider auch.
Also wenn wir jetzt mal an ein mögliches Theaterstück zum Klimawandel denken, dann denkt man natürlich erstmal in Kategorien von Schurke und Held, und stellt sich dann auch die Frage, gibt es diese Kategorien von der Schurke und der Held, oder sind es nicht vielleicht vielmehr auch Kategorien von die Helden und die Heldinnen, die es nur gemeinsam schaffen können, einem Schurken oder mehreren Schurken beizukommen? Was wären da deine Visionen?
Wenn ich mich jetzt zurückerinnere an Heldengeschichten, die ich liebe, dann ist es eigentlich fast immer so, dass der Held ja nur deshalb Erfolg haben kann, weil er eben ganz viel Unterstützung von allen möglichen anderen erhalten hat. Also in der Theorie der Heldenreise, die ja vielen Drehbüchern oder auch anderen Geschichten zugrunde liegt und die auch viel mit Jungs, Archetypen zu tun hat. Da gibt es ja viele andere Rollen in dem Stück, die besetzt werden müssen, damit der Held zum Held werden kann. Da gibt es ganz viele Gefährten, die einen großen Teil der Heldenreise mitgehen müssen, um den Helden zu begleiten. Selbst wenn der Held am Ende vielleicht den Schurken alleine den letzten Stoß gibt, es ist ja nur der Höhepunkt, der dramaturgische Höhepunkt des Stücks. Aber der größte Teil der Arbeit ist ja davor getan durch das Team. Und deswegen glaube ich, ist es kein Widerspruch zu sagen, es gibt vielleicht dann einzelne Gestalten, die besonders sichtbar sind oder die man dann vielleicht auch in der Rückschau, in der Historie als die Helden bezeichnen würde. Vielleicht ist es Greta Thunberg, um nur einen Namen zu nennen. Aber natürlich sind es alle Personen, für die diese Heldin in dem Fall steht. Die ganze Fridays for Future Bewegung in dem Fall. Oder wenn es Politiker sind, vielleicht wird man irgendwann sagen, Angela Merkel war die Kanzlerin, die den Atomausstieg beschlossen hat. In Wirklichkeit waren es natürlich ganz viele, viele, viele Leute. Und deswegen finde ich das legitim, wenn man in künstlerischen Arbeiten, in Theaterstücken, Geschichten und so weiter, wenn man da einzelne Figuren heraushebt. Denn jedem Zuschauer oder Leser ist es ja zumindest unbewusst ja klar, wie die Sache läuft und dass die Heldin nicht alleine erfolgreich sein kann, sondern dass sie sozusagen die Identifikationsfigur ist, an der entlang die Geschichte erzählt wird. Das ist für das Narrativ vielleicht sehr wichtig, aber das ist kein Widerspruch dazu, dass alles eigentlich nur gemeinsam geschehen kann. Und insofern würde ich schon sagen, am Ende sind wir hoffentlich fast alle die realen Helden, selbst dann, wenn die Geschichte am Ende einzelne Personen dann besonders beleuchten wird.
Ja, wunderbar. Ich denke nur die, die Natur sehe ich ungern mittlerweile nur noch als Kulisse. Ich würde gerne die Natur auf das Theaterstück mit einbeziehen als tätiger Agens und nicht nur sagen, es gibt den und die Helden und die Mitstreiter und es gibt den Schurken, also die Ölindustrie oder die Lobby oder die Klimaleugner, das sind dann die Schurken und das ganze Theaterstück spielt sich ab vor der Kulisse der Natur. Das ist, finde ich, ein zu kurzgreifendes Theorem von Theaternarrativen, die überhaupt nicht mehr gerecht werden, dem vielschichtigen Diskurs, den wir kämpfen müssen, um dem Klimawandel in irgendeiner Form gerecht zu werden. Fallen dir irgendwelche Theaterdramaturgien ein, die die Natur jenseits von Kulisse mit einbeziehen?
Man kann natürlich die Natur zum Teil personalisieren in einem Stück, ne? So wie es in Fabeln gemacht wird zum Beispiel. Nun ist natürlich der Zweck einer Fabel ein bisschen anderer. Da wird sozusagen werden vielleicht Tiere genommen, um eigentlich bestimmte Charakterzüge von Menschen darzustellen. So meine ich es nicht. Aber man kann natürlich auch, wie beim Sommernachtstraum, Schauspieler Bäume spielen lassen und damit klar machen, dass natürlich die Akteure nicht nur menschliche Akteure sind in dem ganzen Spiel. Und beim Klimawandel ist es ja, ganz klar, wir interagieren sehr stark mit der Natur. Die ist keine Kulisse für uns, weder eine Drohkulisse noch eine Idylle, sondern die ist ganz klar ein Spieler. Vielleicht kein rationaler Spieler, aber schon ein mächtiger Spieler.
In dem Sinne finde ich nämlich auch die Rolle denn dann des Vokalensembles oder die Rolle der menschlichen Stimme so wunderbar, weil sie eben jenseits von nur narrativen Zuschreibungen auch Räume eröffnet, jenseits von, wir sind jetzt alle Bäume und wir sprechen jetzt den Baum, sondern nochmal ganz andere Emotionsschichten und auch lautmalerische, sympoetische Zu- und Aneignungen formulieren können, die jenseits funktionieren von einer parabelhaftigen Tiere sprechen, Bäume reden und so weiter. Also das ist auch der Ansatz, den wir so ein bisschen verfolgen, die menschliche Stimme der Natur nicht zu schenken, aber so zu versuchen, da in sie hineinzuhorchen und sie zu übersetzen, so in stimmliche Umwandlungsprozesse. So. Weswegen wir ja auch Kompositionsaufträge vergeben wollen, die dann genau an dieser Schnittstelle operieren.
Ja, das finde ich total spannend. Und ich glaube auch, wenn man das gescheit macht, muss es ja nicht so übergriffig wirken wie ich stehe hier und spreche den Baum, als wäre der Baum ein Mensch. Man kann es ja auch so machen, meinetwegen, wie Messiaen, der in Symphonien Sänger Vogelstimmen hat nachsingen lassen, und es ist nicht übergriffig, es ist eine Liebeserklärung an die Natur. Ja.
Ich musste noch daran denken, als du über Gesang gesprochen hast, Therese, dass Das Klang als physisches Prozess, als große, unsichtbare Welle, vielleicht das Nächste, das Direkteste im Menschen sei, damit wir eben diesen Bogen ziehen können zwischen Natur und unseren Spezies. Aber natürlich nicht die Natur, das große Grüne draußen, sondern die Natur als Ganzes, als Großes. So ein unsichtbares, ungreifbares Prozess wie der Gedanke vom Klang wäre vielleicht eine mögliche Art und Weise, sich anzunähern an was wir denken als unsichtbar und ungreifbar, wie eben alles, was nicht zu unserem Spezies gehört.
Ein schönes Bild auch, die sozusagen der Klang, der uns erfahren lässt, dass wir Natur sind.
Ja.
So, in dem der Klang und die Musik, die uns das erfahren lässt. Ich finde das sehr, sehr schöne und schlüssige, stimmige Bilder eigentlich auf der Suche, um sich da anzunähern. Weil wenn ich eins vermeiden will in der künstlerischen Umsetzung, ist es ja so ein moralischer oder didaktischer Zeigefinger, den man erhebt und wo man dann mit Theatermitteln einfach nur etwas reproduziert und aber gar nicht auf einen Mehrwert kommt oder auf eine metaphysische Ebene kommt, sondern nur bleibt in so einem Sumpf von, ha, wir sind die Künstler, wir sagen euch jetzt, wie schlimm es ist. So, und um das ist ja unser großer Wille, das zu vermeiden, ne? Da gar nicht erst hinzukommen. Von daher finde ich solche Gedanken, wie der Klang lässt uns erfahren, dass wir Natur sind, ganz wunderschöne Bilder.
Ich finde, ihr könntet auch vielleicht darüber nachdenken, an bestimmten Stellen vielleicht sogar das Publikum mit singen oder Klang erzeugen zu lassen. Ich sage das deshalb, weil ich von Chorgesang weiß, dass die Erfahrung, gemeinsam zu singen, eine ganz archaische, tiefe Erfahrung ist, eine Verbindung schafft zwischen den Singenden, die viel direkter sagen wir mal, ins Zentrum zielt, als wenn das über den Kopf ginge. Und vielleicht kann man irgendwie dem Publikum auch ermöglichen, diese Erfahrung zumindest teilweise auch zu haben.
Ja, also diese partizipativen Prozesse sind ganz wesentliche Elemente, wenn wir über ein Theater nachdenken. Immersives Theater mit partizipativen Elementen ist ganz grundlegend. Und wenn du eben schon sagst, der Chorgesang oder das Miteinander singen, ist ja auch immer wieder eine Erfahrung der Wirkmächtigkeit. Ne? Also, dass man sich eben nicht als kleines, ohnmächtiges Individuum fühlt, sondern eben seine eigene Kraft spürt und die Verbindung, die man mit anderen und mit seiner Mitwelt, also nicht die Umwelt, sondern die Mitwelt, die mit mir leben, dadurch viel mehr erfährt. Ne? Also von daher sprichst du eigentlich genau das an, Jobst, was wir auch immer in unseren vielen tausend Schleifen im Kopf hin und her bewegen.
Das war unser Podcast heute mit Jobst Heitzig vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Herzlichen Dank. Die Fragen stellten Amelie Sadia vom Vokalensemble The Present und Therese Schmidt, Regisseurin und Autorin.